Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Die Schweiz, die ist bekannt für einmalig schöne Landschaften, für Berge, Seen und Wälder. Wer durch die Schweiz fährt und zum Fenster aus schaut, sieht aber auch einen dicht verbauten Siedlungsteppich vom Boden bis zum Genfersee. Ein Familienhäusli neben ein Familienhaus, verwoben mit dem dichtesten Bahn- und Strassennetz von ganz Europa. Wie sieht sie aus, die Schweiz? Wie sieht sie heute aus und wie sieht sie in nächster Zukunft aus? Wie leben wir, wie wohnen wir und wo wohnen wir in 50 Jahren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich mein heutiger Gast hier im Fokus, Maria Letzi. Sie ist Direktorin vom Bundesamt für Raumentwicklung. Sie gestaltet die Schweiz von der Zukunft, könnte man sagen. Maria Letzi, Sie sind, wie viele Schweizerinnen, Pendlerin. Sie fahren häufig mit dem Zug von Basel, ihrem Wohnort, auf Bern, um zu arbeiten. Heute sind Sie auf Zürich gependelt. Was haben Sie gesehen, als Sie zum Fenster rausgeschaut haben?
Grüezi wohl. Als ich zum Zug rausgeschaut habe, dann habe ich zuerst mal Tunnel gesehen. Lärmschutzwand. Dann war es wieder mal ein bisschen offen. Es hatte ein bisschen Landwirtschaftsfläche. Dann hat es wieder Lärmschutzwand, Tunnel. Fährt man durch Industriegebiet, dann wird es ein bisschen dichter mit Einfamilienhäusern, sonstigen Häusern, kommt der Bahnhof. So geht es eigentlich dann weiter, bis man eigentlich ins Limmatal kommt und dort alles, geht alles viel, viel schneller und man fährt dann zu Zürich ein.
Schauen Sie dann gleich wie wir Laien auf die Schweiz, die da an Ihnen vorbeirauscht im Zug, oder machen Sie das mit dem permanenten Röntgenblick von der Raumentwicklerin, Raumplanerin?
Also jeden Morgen schaue ich nicht mit dem Röntgenblick raus. Dort schaffe ich zum Teil schlafen oder dies noch zu Morgen, lese Zeitung. Selbstverständlich gibt es Situationen, wo ich rausschaue, aber ich denke mir, das Rausschauen ist nur das eine. Ich gehe lieber manchmal auch laufen.
Und wie gefällt Ihnen denn das, was Sie sehen?
Unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Dann, wenn es mir nicht so gut gefällt, muss ich sagen, ist, wenn ich gar nicht weiss, wo ich bin.
Und das passiert oft?
Das passiert.
Wenn zum Beispiel? Oder in welchen Regionen, wenn Sie wo durchfahren?
Also es gibt Regionen im Mittelland, wo ich effektiv schauen am Schild beim Bahnhof, wo wir jetzt durchgefahren sind, wenn es jetzt nicht irgendein markantes Gebäude hat, wo ich, oder einen See oder einen Fluss, den ich genau zuordnen kann.
Ihr Job ist es ja dann eigentlich, das, was Ihnen gefällt an der Schweiz, man könnte sagen, zu erhalten, und das, was Ihnen eben nicht gefällt, also wie Sie es jetzt beschrieben haben, zu verändern. Ist das eine mögliche Eigendefinition von Ihrer Arbeit?
Oh, also so allmächtig bin ich nicht, wie Sie es da definieren. Es geht ja nicht darum, dass mir die Schweiz gefällt.
Ich denke, nur die Geschmäcker sind ja so verschieden, dass dann schlussendlich gleich Sie als das oberste Wort oder das letzte Wort wahrscheinlich haben.
Ich denke, ich bin eine von denen, die etwas zu sagen hat und mithelfen hat, die Schweiz von morgen gestalten. Aber wir sind ein demokratisches Land und ich denke, das prägt auch unsere Schweiz und wie sie aussieht. Da sind noch mehrere andere, die auch mitentscheiden tun.
Ist es schlussendlich Ihre Aufgabe, die Schweiz, also der öffentliche Raum, Schweiz so zu gestalten, dass man auch noch in Zukunft sagen können, wir leben in einem schönen Land und auch noch in Zukunft die ganze Welt in die Schweiz kommt, weil sie so schön ist?
Der Aspekt gehört sicher dazu, ja. Ich denke, es ist sicher unsere Aufgabe, zu schauen, dass man eine hohe Lebensqualität in der Schweiz hat. Ich weiss nicht, ob, wenn Sie vergleichen mit anderen Ländern, da gibt es ja immer so tolle Rankings, Benchmarks und so weiter, wo man schaut, wo ist die höchste Lebensqualität. Und mir denkt, das ist ein höchstes Gut oder Errungenschaft. Man kann von Rankings halten, wo man will, aber es gibt einen Hinweis. Und spannend denkt mir dort jetzt, auf was schaut man dann? Also es ist ja nicht nur die Sicherheit im öffentlichen Raum, wo die Lebensqualität ausmacht, sondern ich bin auch schnell wieder an einem anderen tollen Ort, wo einmalig ist und ein Profil hat. Ich denke mir, das geht darum, das ist auch unsere Aufgabe, das zu schauen. Und schlussendlich geht es aber auch noch darum, dass wir gewisse Lebensgrundlagen, also unter anderem für die Landwirtschaft, auch erhalten können. Das gehört auch dazu.
Also Sie haben jetzt vorher gesagt, schnell an einem schönen Ort sein. Also das Schöne ist sehr nahe in der Schweiz. Das ist die grosse Qualität, eben, man ist schnell in der Natur. Aber gleich nochmal, ich würde mal behaupten, die wenigsten Leute haben das Schöne von der Schweiz ständig vor Augen, sondern eben eher einen Kreisel oder eine dicht befahrene Strasse.
Also es kommt darauf an, in welche Richtung sie fahren. Also wenn sie vom Inneren von einer Gemeinde je nachdem an der anderen Mitte fahren, dann kann es durchaus sein, dass relativ schnell etwas Schönes kommt. Mir dunkt es eher problematisch, dass man sich dem gar nicht mehr unbedingt bewusst ist.
könnte man sagen, unsere Schweiz, oder es gibt zwei Schweiz. Die eine ist eben die schöne Schweiz, die Postkartenschweiz, die, die wir aus der Tourismuswerbung und aus unseren eigenen Ferien wahrscheinlich kennen. Und dann die andere Schweiz, die Gebrauchsschweiz, dort, wo man lebt, wo man tatsächlich arbeitet. 70% der Schweizer Bevölkerung lebt irgendwo in diesem Ballungszentrum, in diesen Agglomerationsräumen. Ist das Verhältnis eigentlich eine gesunde Entwicklung für ein Land wie die Schweiz? 70% in diesen Ballungszentren?
Also wenn Sie es gleich setzen mit 70% Ballungszentren nicht schön, dann finde ich es hochproblematisch. Also ich hoffe, da setze ich mir auch ein, dass auch die Qualität im Ballungsraum mehr Bedeutung kommt. Weil sonst muss man so sagen, wenn Sie im Inneren, in der Gemeinde, wo man zu Hause ist, einfach immer weniger Freiraum hat, ist er einfach nicht wohl. Und jedes Mal, wenn du dich bewegen willst, kommst du irgendwie einen Anschlag und dafür musst du weit wegfahren. Dann haben wir überhaupt nichts erreicht. Also dann ist man einfach permanent unterwegs, um noch die schöne Schweiz, wie sie es definiert haben, zu besuchen. Bis zu einem gewissen Grad stimmt, aber das ist nicht die Lösung. Ich meine, die Qualität musst du auch im Inneren schaffen, im Ballungsraum.
Und wie macht man das?
Durch gute Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung, die man von uns aus kann, unterstützen kann.
Also vom Bundesamt vom Bundes, für Raumentwicklung.
Ja. Wir sind aber sicher nicht die, die nachher gehen den Platz umgestalten und sagen, wie der Dorfplatz aussieht oder ein Quartier oder irgendetwas.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass ein Haufen Leute, die jetzt zuhören, gar nicht gewusst haben, dass es ihre Arbeit oder ihren Job gibt. Also dass es ein Amt oder eine Chefin vom Amt für Raumentwicklung gibt. Wie lange gibt es denn das schon? Oder wann ist man auf die Idee gekommen, dass es jemanden braucht, der die Schweiz eben mit den grossen Visionen plant, wie Sie?
Also seit 1980 gibt es ein Bundesgesetz für Raumplanung. Und das Amt, so wie wir jetzt aufgestellt sind, das gibt es seit 10 Jahren. Vorher war das aufgeteilt auf verschiedene Departemente, verschiedene Ämter, aber in dem Sinn haben wir jetzt etwas 10-jährig.
Also das ist sehr kurz eigentlich, muss man sagen. Ist das ein Amt quasi nötig geworden oder haben wir gemerkt, dass man so eins muss schaffen muss, weil man gemerkt hat, dass der Platz in der Schweiz langsam ein bisschen knapp wird?
Das war nicht die Motivation gewesen. Also mir einmal nicht so bewusst. Ich denke, es war eine andere gewesen. Es ist ja eigentlich von unten auf entstanden. Also die Städte haben da angefangen, sich Gedanken zu machen, welche Nutzung tue ich wo anpflanzen und wo tue ich etwas frei behalten. Dann ist das von den Kantonen aufgegriffen worden, also wirklich von unten auf. Und dann hat man gemerkt, wenn man die 26 Kantonsplanungen nebeneinander tut, dann gibt es vielleicht nicht die Schweiz, die man will.
Die Schweiz, die ist ja eigentlich schon gebaut. Wir haben nach 1950 mehr gebaut als alle Generationen vor uns miteinander. Wir haben unterdessen das dichteste Strassennetz, glaube ich, von der ganzen Welt. Ist das richtig? Also mindestens von Europa. Was gibt es denn überhaupt noch zu machen jetzt für Sie? Oder was gibt es zu planen? Ich möchte ein bisschen ins Konkrete, in den Alltag hineingehen. Wie gestaltet man eine Schweiz, die eigentlich schon gebaut ist?
Die Schweiz, erstens mal ist ein grosser Aufbau ist der Umbau. Ich denke, es ist nicht der Neubau, der eigentlich die grosse Aufgabe ist. Wenn Sie auch anschauen, wie viele Häuser schon gebaut sind, wie gross der Bestand ist, und der ist ja zum Teil schon sehr alt, dann muss man den sanieren. Also das ist ein Teil von unserer Aufgabe mit den Gemeinden und den Kantonen, manchmal sogar auch mit Grundeigentümern zusammen schauen. Wie kannst du umbauen? Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die man fast müsste sagen, haben wir.
Also das Amt für Umgestaltung.
Also eins von denen, die mitträgt, ja. Weil, das gehört aber auch zur Raumentwicklung. Also, man hat jetzt das Gefühl, es ist nur rückwärts gewandt, aber ich meine, es ist vorwärts gewandt, weil das Umbauen heisst ja nicht nur einfach mit dem Pinsel und der Farbe quasi inwendig und aussen renovieren, sondern die Häuser sind zum Teil vielleicht zu klein, haben einen kleinen Grundriss. Sie sind das Energieschleudern. Und in diesem Zusammenhang stellt sich dann immer wieder auch die Frage, tue ich es sanieren? Steht es am richtigen Ort? Ist der Grundriss recht? Oder muss ich es sogar neu bauen? Und tue ich einfach allenfalls auch die Zielungsstruktur ändern, weil es einfach ungeschickt angeordnet ist? Und das sind auch Fragen, die wir uns damit beschäftigen tun.
Haben Sie denn die Kompetenzen, um wirklich auch kantonsübergreifend die Raumplanung zu steuern? Oder ist es manchmal nicht auch ein bisschen so, dass Kantone denn die Kompetenzen ja gar nicht abgeben, weil es da ja natürlich um wirtschaftliche Standorte, Wettbewerb, wirtschaftliche Interessen geht, Stichwort Obwalden?
Also klar, in der Schweiz ist es so organisiert, dass ja die Hauptverantwortung oder auch die Kompetenz, wie Sie gesagt haben, für die Raumplanung bei den Kantonen liegt. Also die haben auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es auf der Gemeindeebene dann kann umgesetzt werden kann. Gleichwohl haben wir die Aufgabe, den Rahmen zu setzen und ein paar Grundprinzipien einzuhalten. Das heisst, dort, wo wir dann intervenieren, Sie haben Obwalden erwähnt, wo man sagen, also dort wird es problematisch, ob das wirklich noch mit dem Grundsatz und dem Ziel von der Raumplanung, nämlich haushälterische Nutzung des Bodens zum Beispiel, ob das noch übereinstimmen tut. Und es gibt dann Fälle, wo wir von unserer Seite intervenieren tun. Kanton Obwalden hat das eigentlich schon angekündigt in ihrem kantonalen Richtplan, also wo sie die Richtung angeht für die nächsten 15 Jahre, wo sie sich entwickeln von 15 bis 20 Jahren. Und dann sind wir auch angefragt worden, unser Chef Bundesrat Leuenberger hat sich ja dann auch geäussert. Und dann schlussendlich haben wir ja dann gar nicht müssen intervenieren, sondern es hat eine Abstimmung gegeben. Aber mit dem ist eigentlich ein Thema lanciert gewesen.
Wie würde denn die Schweiz aussehen, wenn es kein Amt für Raumplanung oder Raumentwicklung würde geben?
Es ist eine Postage-Planung, die wir hätten. 26 Kantone nebeneinander, wo dann je nachdem im einen Kanton gewisse Landwirtschaftsflächen voll aufgebraucht würden, wo man eigentlich gut nutzen könnte, auch für Acker. Flächen, an der anderen Kanton, wo es Ort gibt. Es geht eigentlich um eine Abstimmung. Es geht aber auch darum, und das sind wir mehr und mehr daran, Raumplanung hat sehr viel mit Verkehrsplanung zu tun. Gesamtverkehrsplanung, muss ich sagen. Und dort ist eigentlich unsere Aufgabe, und die werden wir in Zukunft sicher mehr wahren, den Zusammenhang aufzuzeigen. Also, ist es jetzt wirklich richtig, dass man die S-Bahnen, was etwas, eine totale Errungenschaft von der Schweiz ist, aber gibt es nicht irgendwo auch Grenzen von der Entwicklung? Sehen wir die jetzt wirklich noch weiter raus, eigentlich noch Täler schliessen und Quartier oder Dörfer? Das ist dort eigentlich, wo wir die Frage eigentlich stellen mit den Infrastrukturämtern zusammen, mit den Kantonen. Geht es so weiter? Und wenn ja, dann muss man natürlich schauen, aber es kann auch sein, nein, es geht nicht so weiter.
Es geht nicht so weiter, mindestens so, wie im Moment gebaut wird. Pro Sekunde wird in der Schweiz 1 Quadratmeter Boden verbaut. 1 Quadratmeter pro Sekunde. Das ist wahnsinnig, wenn man sich das so überlegt. Das entspricht an 10 Fußballfelder pro Tag. Die Zahlen, die kennen Sie natürlich auch. Die sind vom Bundesamt für Statistik. Haben Sie denn zum Beispiel auch schon ausgerechnet, wie lange es denn noch so weitergeht, bis das ganze Flachland verbaut ist?
Also ich beschäftige mich weniger mit Horrorszenarien, um können motivieren und eine Änderung einleiten, sondern uns interessiert, wie kann man den Trend knicken, also wie kann man ihn brechen. Und die Zahlen, die Sie jetzt zitiert haben, das sind Zahlen aus 1992 und 1997. Und Ende von diesem Jahr sollten wir die neuen Zahlen haben. Wir sind sehr gespannt, ob die Zahl, die von den Fußballfeldern noch stimmt. Wir gehen davon aus, dass es ein bisschen abgenommen hat. Und jetzt ist für uns ist eigentlich die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass man sagt, wir haben Raum, der schon mal gebraucht worden ist. Also Sie haben es vorhin angetönt, von wegen, die Schweiz ist gebaut oder wir bauen sie umbauen. Ich habe es jetzt auf der Ebene vom einzelnen Haus gesagt, was man umbauen heisst. Aber umbauen heisst auch zum Beispiel Flächen, die schon mal gebraucht worden sind. Das sind zum Teil in Vorfeldern von Bahnhöfen riesengroße Rangierareale, wo man zum Teil Güterverkehrsareal, wo man nicht mehr braucht, oder Kasernen oder Industrie, die sich zurückzieht aus der Fläche. Das sind ja eigentlich solche Gebiete, wo man muss sagen, man schaut, dass man die zuerst eigentlich, das ist wie ein Flächenrecycling, dass man die zuerst braucht, bevor man noch weiter rausgeht und neu bauen tut.
Sie haben auch gesagt, wenn man nichts unternimmt in nächster Zeit, dann verliert eben unsere Landschaft ihre Identität. Da sind wir ein bisschen bei dort, wo wir ganz am Anfang auch gewesen sind, wenn Sie nicht mehr gemerkt haben, wo die eine Gemeinde aufhört und die nächste anfängt. Ab wann ist denn das für Sie der Fall? Ab wann verliert denn eine Region ihre Identität?
Gute Frage. Also die Identität ich denke mir, ist dann, wenn ich wirklich halt etwas mit dem Lesen und Verstehen. Also sie haben wirklich, glaube der Punkt, wenn ich zuerst muss etwas Künstliches schauen, wo angeschrieben ist, dass ich weiss, wo ich bin. Ich denke mir, das ist wirklich sehr wichtig. Wir leben sehr stark mit so Identifikationspunkten. Und das hat mit, also das kann irgendeine Landschaft sein, es kann aber auch Gebäudegruppen sein, wenn sie nur das Basler Münster denken oder andere Silhouetten in Zürich. Das ist auch die Welt kann Identität schaffen. Es geht Orientierung. Es ist einmalig. Ich weiss, wo ich bin und wo ich durchlaufen kann. Ich glaube, solche Sachen sind sehr wichtig für die Identität. Aber dann hat es natürlich auch mit einem Wohlbefinden zu tun. Für mich hat die Identität aber auch etwas mit dem zu tun, ich setze mich ein für dort, wo ich wohne und arbeite.
Also mit dem Wohlbefinden für Sie, die vorbeifahren, oder mit dem Wohlbefinden für die Leute, die dort leben?
Das ist jetzt aber genau die schwierige Aufgabe, weil es sind eben mehrere Anspruchsgruppen, die Sie haben. Ich habe das mal beobachtet. Es ist noch spannend, wenn Sie jetzt einen Bahnhofplatz nehmen, sei es jetzt Basel oder irgendwo, dann laufen und fahren dort ja natürlich Pendler durch, plus die Leute, die dort arbeiten, plus die, die dort wohnen. Und zu sagen haben eigentlich die dort, die stimmberechtigt sind. Wenn sie aber die Leserbriefe zum Teil anschauen, dann kommen die von auswärts, die sie als Pendlerinnen und Pendler brauchen. Also identifizieren sich auch Leute, die von außen herkommen und setzen sich ein und regen sich auf oder freuen sich über Gestaltung oder wenn irgendein Fußgängerstreifen nicht funktioniert. Das finde ich noch interessante Beobachtung, dass Identität oder Identifikation hat nichts mit dem zu tun, ob ich stimmberechtigt bin an dem Ort oder nicht.
Also jeder gibt seinen Kommentar ab, wie zum Beispiel auch der Endo Anaconda seinen Kommentar über Wallisellen abgegeben hat. Es gibt ja gewisse Ortschaften in der Schweiz, wo man ein bisschen ketzerisch könnte sagen, es gibt sie nur noch, weil es einen Autobahnanschluss hat. Und sie haben sich nämlich genau das Lied gewünscht, Wallisellen von Stiller Haas, passend zum Thema natürlich, ist dann auch musikalisch eine Leidenschaft von Ihnen, Stiller Haas?
Selbstverständlich. Also ich finde es faszinierend. Es ist ein Musiker, der auch mit Wortspiel schafft und dann so Abänderungen macht von dem Abziehlreim, erzählen Böllenschellen und dann eigentlich eine Geschichte erzählt, die sehr einfach der lautmalerisch ist. Und mir hat das super gefallen. Wallisellen, wo man durchfährt und sich auch das Zentrum ist. Also das war für mich so der Anhaltspunkt. ins Wallis oder das Olten, dort, wo auch niemand mehr hin will. Also es sind so Spiele, wo aber hat auch viel mit Wortspiel und Klischee zu tun und er tut sich dann einfach noch ein bisschen weiterentwickeln und ich finde das echt sehr einen tollen Zugang eigentlich zum Thema.
Irgendwie tief drin in uns sind wir alle Walliseller, das singt auch der Endo Anaconda. Man könnte auch sagen, irgendwo tief in uns sind wir auch alle Einfamilienhäuslebesitzer in der Agglomeration und über das möchte ich dann nachher mit Ihnen reden. Hier im Fokus nach dem Stillen Haas mit Walliseller.
Genfer, Berner, Fricker, Schanficker, wir sind Niederbipper, Oberdeppen, wir sind Ustener, wir sind Fruster, wir sind Schwarzenburger, Rotenburger, Weissenburger, wir sind Luganesen, wir sind Zürcher, Brigger, wir sind Ziegertiger, wir sind Thurgauer, Aargauer, Hallauer, Basler, Rotrister, wir sind Bieler, Oberwieler, Längwieler, Dagmarseller, Kandersteger, Solothurner, Badner, Nidwaldner, Urner, wir sind Freiburger und wir sind Appenzeller. Aber tief in uns sind wir alle Walliseller, Walliseller, Walliseller. Was soll ich nur in Walliseller, in Walliseller? Valiselle, Valiselle, Valiselle. Hast du eine Ahnung, bald von mir heiher wollen? Und nicht nach Valiselle und nicht nach Aarau. Oh, 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 Aarau. Aarau, Aarau, durchfahren. Aarau hat zwei Autobahnzubringer, Aarau Ost und Aarau West. Beide gehen auf Valiselle, beide gehen auf Valiselle. Valiselle! Wir hätten doch ins Valiselle und nicht auf Valiselle. Schaffhausen, fahr raus. Schaffhausen, Schaffhausen, da ist sie mir draus. Aber macht ihr nichts draus, das ist so im Blues. Abzelle, Palaschelle, der Maudi geht auf Valiselle. Und der um mich heim hat ein krumme Bein. Biff, baff, boff, und du bist aus. In Valiselle, in Valiselle, in Valiselle. Wir hätten doch ins Valiselle und nicht auf Valiselle. Valiselle, Valiselle, Valiselle. Valiselle, Valiselle, Valiselle.
Der Fokus auf der RS3 Valiselle, Wunsch von der Maria Letzi, der obersten Schweizer Raumplanerin. Stiller Haas, die ja bekannt sind für ihren Alpenblues, haben da gerade den Aglo-Blues gesungen, Maria Letzi. Von der Aglo, von der Agglomeration, da pendelt sie ja in die Städte und am Abend wieder zurück. Jeden Tag, Montag bis Freitag im Zug oder Auto, Stau, volle Züge. Platzt denn die Schweiz wirklich aus allen Nähten, wie man das in den letzten Monaten immer wieder den Medien entnehmen kann?
Die Schweiz hat Platz.
Die Schweiz hat genug Platz.
Die Schweiz hat genug Platz, ja.
Wo haben wir denn Platz zum Leben und wo nicht?
Ich denke, es ist ein Entscheid, wo man zu fällen hat, wo ist das und was ist sinnvoll. Ich muss immer wieder sagen, es hat genug Platz. Es ist ein demokratischer Entscheid, wie viele Leute das wo sollen Platz finden. Aber von den Zahlen her muss man sagen, es hat genug Reserven.
Wo denn?
Genug Reserven hat es. Es hat selbst die grossen Agglomerationen. Wie Zürich, Raum, Basel, auch Bern. Wir haben letztes Jahr auch Untersuchungen gemacht, ein bisschen außerhalb Kanton Schweiz. Haben wir die Reserven angeschaut. Das sind hochspannende Untersuchungen. Und man muss sagen, es sind lange nicht alle Parzellen, die eingezont sind, wo man campen kann, sind überbaut worden. Es hat, was wir vorhin gesagt haben, es hat Reserven in dem Industrieareal zum Beispiel kann umgenutzt werden. Also wir gehen davon aus, dass wir sicher 20% Reserven haben in den bestehenden Bauzonen. Nochmal fast gleich, also noch hat ziemlich viel Platz eben in diesen Brachen. Das grundsätzlich haben wir längstens genug Platz. Es wird an einigen Orten wird es vielleicht schneller aufgebraucht sein. Das ist richtig.
Und wieso ist es denn trotzdem so eng auf der Straße und in den Zügen? Und das, was man eben ständig hört und auch selber spürt, natürlich, wenn man pendelt am Morgen und am Abend.
Wir haben genug Platz, aber wir arbeiten nicht unbedingt dort, wo wir wohnen. Das ist eine Entwicklung, die zugenommen hat. Und die Mobilität entwickelt sich schneller, als die Bevölkerung zugenommen hat. Also wir sind alle häufiger und länger unterwegs als noch vor 20, 30 Jahren.
Vor 20, 30 Jahren. Jetzt beispielsweise, als ich Kind war, da hat keiner von unseren Vätern wirklich pendelt. Und wenn, dann vielleicht höchstens 5 Minuten ins Nachbardorf. Heute pendelt die halbe Schweiz. Ist denn das Resultat von unserer Siedlungspolitik, wo man eben in den letzten 50 Jahren permanent irgendwo im Kraut aussen Wohnraum geschaffen hat, Einfamilienhäuschen gebaut hat, ohne Verkehrsinfrastruktur?
Das ist sicher ein Aspekt. Ein anderer ist, dass die Mobilität der Arbeitskräfte ist eigentlich immer als Plus von unserer wirtschaftlichen Entwicklung oder von der Wettbewerbsfähigkeit angeschaut worden. Also in dem Sinn ist der Ausbau von der Mobilität ein Beitrag zur Standortförderung gewesen. Die Frage ist, wie tut man die Mobilität gestalten? Das, denke ich, man hat einen Unterschied. Sie haben jetzt eine Zahl gezeigt, dass man vielleicht 5 Minuten früher unterwegs war, wenn man genauer anschaut. Man ist schon lang unterwegs. Man ist einfach vielleicht zu Fuß unterwegs gewesen. Also, man ist jetzt um die 90 Minuten pro Tag im Durchschnitt unterwegs. Die Zahl hat zugenommen, aber die Distanz hat vor allem zugenommen.
Und eigentlich wäre es ja gar nicht nötig, dass alle täglich hin und her pendeln. Telearbeit als Stichwort, technische Möglichkeiten, die wären längstens vorhanden. E-Working beispielsweise, eine Videokonferenz am Computer machen. Ganze Haufen Leute könnten prinzipiell von daheim aus arbeiten. Wieso machen sie es nicht?
Also ein Teil wird gemacht. Also ich kann das sogar bei uns im eigenen Amt schauen. Da gibt es Heimarbeit. Die wir auch unterstützen. Aber sie kommen nicht darum herum, dass sie mehr und mehr dann auch für schwierigere Fragen einander treffen. Also die Hoffnung, die wir gesagt haben, alle zu Hause und mit Videokonferenz verbinden, die Telearbeitplatz, dass ich so selber kann wohnen, aber noch Top-Arbeit kann machen, das ist nicht in Erfüllung gegangen. Nicht in dem Mass. Weil es gibt ja auch Untersuchungen, du musst auch eine gewisse Nähe und Zufall, dass ein Name treffen, du hast informelle Kontakte, die braucht es auch. Je schwieriger die Arbeit ist, im hochqualifizierteren Bereich der Dienstleistung, der Forschung und Entwicklung, genau dort schafft man ja so Raum, wo man sich treffen tut.
Das heisst nichts anderes, dass die Pendlerströme sicher nicht werden abnehmen in nächster Zukunft. Die Bevölkerung, die wächst ebenfalls in der Schweiz. Jetzt ist unser Autobahnnetz beispielsweise, das ist in den 60er Jahren geplant worden, für 5 Millionen Einwohner geplant worden. Kürzlich ist es fertig worden mit der Autobahn Knonauer Amt. Jetzt leben aber 8 Millionen Leute oder bald 8 Millionen Leute in der Schweiz. Und die haben erst noch viel mehr Autos, als die Leute früher hatten. Was heisst das für die Zukunft für uns?
Für die Zukunft heisst, wirklich zu überlegen, wie weit man Angebot, man kann ja nur Angebot schaffen, man kann ja niemandem zwingen, an dem Ort, wo er wohnt, zu arbeiten, oder? Also kann man eigentlich Möglichkeiten bieten, dass man auch näher kann, kürzere Wege eigentlich haben. Ich glaube, das ist sicher auch Zukunft. Das sind aber eben, wie gesagt, Angebote. Und das andere ist, was wir auch herausgefunden haben.
Also das heisst konkret, die Leute müssen wieder zügeln. Also dort hin zügeln, wo es arbeitet. Und
anders, was man gesagt hat, es ist vielleicht sinnvoller, auch zu schauen, dass in der Kernstadt von Agglomerationen nicht nur Arbeitsplätze hat, sondern auch Wohnmöglichkeiten. Es steht natürlich bei uns jedem frei, dort zu wohnen, wo er will. Aber manchmal hast du gar keine Wahl gehabt. Und dann hast du einen alten weiteren Weg machen. Ich denke, das ist ein Weg, wo man gewisse Korrekturen einfach auch einleiten könnte. Der andere ist, sie haben von den grossen Bewegungen, die sich da abspielen, unter anderem auf der Autobahn, angesprochen. Wenn man aber schaut, sind eigentlich ganz grosse Teil der Weg, wo man mit dem Auto zurücklegt, sind unter 4 Kilometer. Also da gibt es, ausser wenn es Wüste ist und man viel Gepäck hat, durchaus auch Alternativen. Und ich denke, das ist ein anderer Weg, wo man muss sagen, muss eigentlich wieder verlagern. Also durchaus auf zu Fuß und mit dem Velo.
Oder eben auch sich langsam damit abfinden, dass das System Wohnen auf dem Land schaffen der Stadt auf lange Frist vielleicht keins ist. Das Einfamilienhaus ist kein Menschenrecht. Das ist ein Zitat vom renommierten Architekturkritiker Benedikt Loderer. Sind Sie da einverstanden oder sehen Sie das komplett anders?
Also das Menschenrecht ist es sicher nicht. Es ist einfach eine Wohnform, die scheinbar sehr attraktiv ist. Die Frage ist ja dann einfach die Kosten, die die Allgemeinheit hat. Sei es Verkehrserschliessung, Flächenverbrauch, wo man muss demokratisch miteinander, denke ich mich halt schon auch immer wieder diskutieren, wenn wir das. Mir lässt es einfach aufhorchen, wenn ich höre, dass es schon auch noch darauf ankommt, wo das Einfamilienhaus genau steht. Also, es gibt Untersuchungen gegeben von der CS-Studie, die gezeigt hat, dass nicht einfach alle Einfamilienhäuser attraktiv sind. Also es kommt darauf an, wenn ich erschlossen bin. Gewisse bringt man nicht mehr weg. Also auf dem Markt
die Immobilienpreise von den Einfamilienhäusern in der Region raus sinken. Ja. Konkret.
Ich stelle auch im Raum Basel, aber auch an anderen Orten fest, dass man kann sagen, man kommt wieder von den Hügeln oben runter. Also wenn ich davon ausgehe, dass an den Hügeln oben die attraktiven Einfamilienhäuser mit grossen Gärten und tollen Aussichten waren, die Bevölkerung wird älter und älter. Man kann den Garten nicht mehr machen, es ist einem zu viel. 3 Stück sowieso. Geht posten, auch wenn man ein Auto hat, wird anstrengend. Und dass man eigentlich, dass es mehr und mehr Leute gibt, die von den Hügeln oben runterkommen.
Es ist ja schlussendlich auch ein Wohlstandsphänomen, dass Einfamilienhäusli gezatter, wie es auch der Benedikt Loderer mal formuliert hat. Solange die Leute genug Geld haben oder hatten, hat sich der Traum erfüllt. Jetzt kann man eventuell auch sagen, wahrscheinlich wird sich das in Zukunft von selber erledigen. Also ein bisschen zynisch formuliert. Wir können uns das wahrscheinlich nicht mehr leisten, weil die Erdölressourcen immer knapper werden, weil Energie, Mobilität immer teurer wird. Also das Prinzip Wohnen im Einfamilienhäuschen auf dem Land und Arbeiten in der Stadt erledigt sich von allein.
Ja gut, die Frage ist einfach, ob man jetzt nichts tut, weil es sich allein erledigen tut. Und das glaube ich weniger. Also, was man sicher muss schauen muss, ist, eben, was ich vorhin gesagt habe, genug Angebote in der Stadt, die attraktiv sind, wo auch einem gewissen Bevölkerungskreisen oder auch Familien durchaus eine Alternative können sein. Ich finde, das ist eine absolut zentrale Aufgabe. Wir werden älter, also von dem her auch das. Und ich muss ehrlich sagen, die Frage ist dann effektiv auch noch, wenn man anschaut, wie viele Flächen ein Einfamilienhaus braucht im Vergleich zum Mehrfamilienhaus oder einem schon normalen Reiheneinfamilienhaus, dann ist schon die Frage in der Abwägung Freiraum oder Kulturlandschaft schützen zu Neuüberbauungen, stellt sich für mich dann schon auch. Das muss aber jede Gemeinde schlussendlich auch noch mal für sich also überlegen, wie viel Angebot schaffe ich für Einfamilienhauszonen, oder?
Platzverschwendung, meine ich. Jetzt, um es kurz zu formulieren,
ja, also
im Moment
lebt
die Schweizerin in der Schweiz auf 50 Quadratmeter pro Person. Also man kann sagen, eine 3- bis 4-köpfige Familie bewohnt zwischen 150 und 200 Quadratmeter. Vor 50 Jahren war das noch halb so viel gewesen. Also man hat auf der Hälfte vom Raum gelebt, wo man heute lebt. Kann man denn überhaupt noch zurück? Also kann man plötzlich wieder auf weniger Wohnraum leben?
Also nur schon halten, nur schon die,
also der Status quo zu verlieren ist
ein also nur schon oder? Einfach quasi schauen, dass das der Trend, wo jetzt so, wo wirklich auch ein Wohlstandsphänomen ist, aber auch mit der Zusammensetzung von der Haushaltung und der Familie ein Stück weit zu tun hat. Aber wir gehen nicht davon aus, dass der einfach gleich rasant weitergeht. Irgendwann einmal kannst du mit viel mehr Fläche ja gar nicht mehr anfangen. Weniger als eine Person pro Wohnung ist dann auch irgendwann mal gefragt, dass sie 2 oder 3 Wohnungen zu haben. Das ist absolut nur eine Ausnahme. Also wir gehen davon aus, dass der Trend gebrochen wird. Aber nur schon, wenn er ein bisschen zunimmt und wir wollen gleich viele Leute in der Schweiz zu wohnen haben, muss man Angebote schaffen. Also nur schon, wenn man von 50 auf 60 oder Quadratmeter pro Person Hauptnutzfläche ausgehen, braucht es mehr Wohnungen, Wohnflächen, um die heute anwesenden Leute ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Allerdings, eben, man kann sie ja den Leuten nicht verbieten, so zu wohnen, wie sie wollen. Und was sie vom Bundesamt für Raumentwicklung ja machen können, sind Gesetze. Also zum Beispiel, dass eben nur noch dort darf gebaut werden, wo schon gebaut ist.
Klar, wir gehen sicher nicht, das wäre jenseits auch von der Tradition und auch sinnvoll, irgendwo festschreiben, wie viele Quadratmeter die Leute dürfen verbrauchen. Was wir können festsetzen, sind eigentlich so Regeln. Regeln zum Beispiel, dass man zuerst die Siedlung gegen innen entwickelt, bevor man aussen entwickelt. Und mit der neuen Gesetzesrevision zum Raumplanungsgesetz wollen wir das eigentlich unterstützen. Und wir haben es vorher ein bisschen schon angesprochen, wie eine Siedlungsentwicklung nach innen kann sein. Und wir geben aber auch Regeln, falls man dann doch noch die neue Flächen einzonen, also Landwirtschaftsland einzonen, zu Bauzonen zu machen. dann gibt's einfach, werden wir eigentlich in Zukunft noch klarere Regeln machen, dass einfach wirklich dass die Ausnahme eigentlich bleibt.
Es gibt ja gerade kürzlich in der Zeitung gestanden, eine Ostschweizer Gemeinde zahlt den Besitzer Abrissprämien von ihren alten Häusern. Ist das eine gute Idee, um die Zersiedlung zu stoppen?
Also es ist eine ungewohnte Idee, aber ich finde sie noch faszinierend. Also das ist ein Analogieschluss eigentlich von der Autoabwrackprämie. Es geht ja eigentlich dort die Überlegung, dass wenn es am letzten Ort ist allenfalls oder zu klein und Parzellen nicht ausgenutzt wird, warum nicht? Es ist ein sehr radikaler Vorschlag. Ich bin der Überzeugung, dass wir noch ziemlich mehr gute Vorschläge brauchen, wie wir Siedlungsentwicklung nach innen können, auch unterstützen.
Was wir jetzt auch noch nicht darüber geredet haben, ist, dass ja eigentlich die Bauerei, wo wir jetzt in letzter Zeit mindestens medial so einen negativen Touch gehabt, weil man eben dann mit diesen Zahlen operiert, von pro Sekunde ein Quadratmeter wird verboten usw. Die Bauerei ist ja natürlich vor allem auch ein Wirtschaftsfaktor. Ich würde gerne nochmal die Rechnung machen. Wer verdient denn im Moment alles an einem, beispielsweise an einem neuen Einfamilienhaus? Das ist natürlich der Bauer, der sich vielleicht sein Land in die Bauzone bringt. Das ist der Notar mit dem Grundbucheintrag. Das ist der Architekt, der Baumeister, der Maler, der Sanitär, der alle Zulieferanten, die Gemeinde verdient, indem sie wieder Gebühren und Steuern kann erhöhen. Also eigentlich ist ja das Einfamilienhäuschen eine totale wirtschaftliche Erfolgsgeschichte.
Also wenn es ein absoluter Flop wäre, dann hätten wir eine andere Entwicklung. Ich glaube, der Irrtum ist noch vielfach, dass es die Top-Top-Story ist, das Erfolgsrezept für Gemeinden. Da gibt es andere Rechnungen, die zeigen, dass wenn ich jetzt wirklich die Steuern maximieren will, dann muss ich nicht auf Einfamilienhauszonen setzen. Weil es ist auch so, dass in den ersten paar Jahren ein Besitzer nichts zahlt, der Gemeinde. Der ist ja hoch verschuldet. Wenn da dann auch eine junge Familie einzieht, was man grundsätzlich begrüßt, gehen die in die Schule, brauchen die Leistungen, zahlen keine Steuern. Also wenn man jetzt rein auf Steuermaximierung möchte gehen von der Gemeinde, dann sind es Häuser, die 3-4-stöckig sind. Also ich denke mir, dort muss allenfalls wir alle zusammen nochmal über die Bücher. Man kann nicht sagen, weil es für den Einzelnen oder für einzelne Akteure, wie eben das, was sie alles toll aufgezählt hat, eine Erfolgsgeschichte ist, ist es für die Gemeinde eine Erfolgsgeschichte und darum ist sie weiterzuschreiben. Ich glaube, dort muss ein Umdenken stattfinden.
Jetzt haben wir viel über das Einfamilienhäuschen geredet. Maria Letzi, Chefin vom Bundesamt für Raumentwicklung. Leben Sie selber auch in einem?
Ja, seit 20 Jahren, ja.
Wo und wie wohnen wir in 50 Jahren? Über das reden wir nach dem nächsten Musikwunsch von Maria Letzi. Woody Guthrie haben sie sich gewünscht. This land is your land. Das Land, das gehört uns allen, ist nicht mehr ganz so.
Also es heisst ja, this land is my land, this land is your land. Es zeigt eigentlich für mich auf, es ist sehr weit unser Land. Es ist dann natürlich für Amerika geschrieben worden. Und es ist sehr viele Facetten, was ist, und sehr zugänglich und möglich auch sein, für alle Leute durchzulaufen und sich zu entwickeln.
Und das ist der Grund auch, wieso sie sich das Lied gewünscht hat? Oder hat es noch einen anderen Grund?
Nein, das ist nicht der erste Grund, wieso ich es gewählt habe, weil das Lied verbinde ich mit einer sehr privaten eigentlich Erinnerung. «This land is your land, this land is my land». Ist, wo ich als Kind, wo wir 3 Jahre in Amerika waren, wo ich 3 war, in der Kindergartenzeit und die ersten paar Tage Schule habe ich dort verbracht. Und das war eigentlich so fast Hymne gewesen. Und ich habe das irrsinnig schön gefunden. Also es ist eigentlich ein Baselbieterlied, das alle geografischen Schönheiten und das Territorium aufzählt. Und interessanterweise habe ich dann erst, als eigentlich an der Inauguralfeier von Obama gespielt worden ist, wo es dann auch Kommentare gegeben hat und so, bin ich mal schauen und gesehen, dass es eine 4. Strophe gibt, wo dann nicht nur ein Geografielied ist, das die Schönheit vom Land und die Weite beschreiben tut, wo dann eigentlich sehr kritische Vers ist, wo eigentlich sagt, Freiheit, sich zu bewegen im Land und sich auch zu können entwickeln, die muss man aufpassen, dass die nicht gefährdet ist. Das passt eben, eigentlich gerade so gut zum
das
Thema.
Das ist dann eben auch der Protestsänger Woody Guthrie, den wir jetzt hier hören. Im Fokus auf der RS3, Woody Guthrie, «This land is your land».
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
«This land is your land» im Fokus auf der RS3. Das ist ein Musikwunsch von Maria Letzi, der Direktorin vom Bundesamt für Raumentwicklung, der obersten Schweizer Raumplanerin. Sie gestaltet unsere Schweiz. Könnte man sagen, auf welche Region, Maria Letzi, auf welchen Teil von der Schweiz sind Sie denn jetzt besonders stolz, wo Sie zu sich vielleicht auch können sagen, ja, das hat sich gelohnt, dass man das frühzeitig angeschaut hat und umplant oder gestaltet hat?
Ich bin stolz natürlich dort, wo ich selber wirken konnte. Dort habe ich auch einen Mitverdienst neben den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und mitgestaltet habe ich es im Raum Basel, also in der trinationalen Agglomeration Basel, wo ich als Kantons- und Stadtplanung zuständig war, von 2001 bis ins 9.
Und auf was sind Sie denn stolz dort vor allem?
Zwei, drei Sachen, wo ich denke, wo ich stolz bin. Es ist das Bemühen, eigentlich Raum schaffen für, ich sage jetzt gleichwohl, die Wirtschaft. Ja. Auch ein Thema, das wir bis jetzt ein bisschen ausklammert haben. Wir haben jetzt viel über das Wohnen geschwätzt. Genauso wichtig ist Raum schaffen für die Wirtschaft. Dort eigentlich in einer Situation, in der Pharma- und Life Science-Industrie zumindest in der Stadt, die ausbauen, Headquarter ausbauen, Forschungsplätze machen und einen Campus machen. Oder das sind die beiden eigentlich, Roche und Novartis, eigentlich fast gleichzeitig waren. Und dort Lösungen finden, harte Verhandlungen zu führen. Und zwar einen Campus in der Stadt. Sonst tut man einen Campus eigentlich vor den Toren der Stadt machen. Und das habe ich sehr spannend gefunden, auch immer wieder zu bemühen, dass das eine Integration eigentlich ins Quartier, in die Stadt hineingeht.
Sie sind stolz auf etwas, was Sie gemacht haben in Ihrem vorherigen Job, yeah, und zwar nicht in Ihrem jetzigen. Sie sind oberste Schweizer Raumplanerin erst seit rund 3/4 Jahr. Bevor Sie die Schweiz geplant haben, haben Sie Basel geplant. Was ist denn der grosse Unterschied zwischen dem Planen von einer Stadt und einem ganzen Land?
Die Fragestellungen sind natürlich komplett andere. Ich habe bis jetzt geschafft und gelebt mehr in Agglomerationsräumen. wo, also sei es Zürich, wo ich aufgewachsen bin, und dann Basel, Raum Basel, also es ist immer ein grenzüberschreitender Raum Basel, wo ich geschafft habe. Da hat es einfach ein paar Fragestellungen, die natürlich für mich neu jetzt, zu entdecken sind, neu auch anzugehen sind. Die Fragestellung ist über den Zusammenhalt in der Schweiz. Wie kann man den auch fördern? Was für Entwicklungsperspektiven kann man mit Kantonen und Gemeinden eigentlich bieten, die eben vielleicht nicht im Agglomerationsbereich sind, aber doch einen Teil von der Schweiz und gewisse wichtige Funktionen übernehmen? Das sind ländliche Raum, das ist der alpine Bogen. Das sind natürlich für mich ein Stück weit neue Fragestellungen, die ich mit grossem Interesse jetzt anpacken tue.
Also der ländliche Raum haben Sie gerade angesprochen. Sie sind in Zürich aufgewachsen, leben seit langer Zeit in Basel. Eine klassische Städterin, könnte man sagen. Eben kümmert sich aber trotzdem um die ländliche Region. Ist das nicht ein bisschen schwierig?
Mir dünkt es nicht. Ich denke mir, es gibt mehr die Möglichkeit, ich kann unbelastet daran herangehen. Ich bin nicht befangen in dieser Fragestellung. Ich kann auf die Gemeinden bzw. auf die Kantone zugehen und probieren, eigentlich mir nochmal alles zu erklären lassen, weil ich wirklich das neu ist. Und mit dem Fragen und Hinterfragen gibt es einmal eine gute Basis, denke ich mir, zum Einsteigen. Ich kann auch in dem Sinn ein Stück weit einfach sagen, ich bin neu und will neu anfangen. Erklär mir, was sind eure Fragen und was sind die Fragestellungen.
Wer erklärt es Ihnen denn?
Also ich bin nahezu noch auch unterwegs in der Schweiz. Mache Besuche. Ich kann nicht alle 26 Kantone besuchen. Aber es ist feste Absicht, da zu besuchen. Das heisst, mit den Baudirektoren, mit den Kantonsplanerinnen, mit denen unterwegs sind, zum Teil auch mit Gemeinden. Ich spreche aber auch Ortstermin, mache Sachen draussen anschauen. Ich brauche das, weil anhand nur von den Dokumenten und Gesprächen, die wir auch bei uns intern haben, das langen wir nicht.
Man könnte ja noch weitergehen. Also eben, um die Schweiz zu planen, muss man sie verstehen, wissen, wie sie entstanden ist. Da könnten sie ja dann sogar noch weiter. Also sie könnten dann auf Wolfenschiessen am Stammtisch hören, was denn die Leute meinen, wie das Leben schön ist oder der Wohnraum zu gestalten ist. Das anderes Mal auf Önsingen den Kreisel studieren. Aber so weit geht es nicht als Chefin vom Amt für Raumentwicklung.
Also ich kann sicher nicht in jede Gemeinde gehen. Mir ist aber wichtig, dass ich die verschiedenartigen Situationen auch kennenlernen kann. Ja.
Sie haben vorher gesagt, Sie sind in Zürich aufgewachsen, haben allerdings den Basler Dialekt schon zu einem ganz grossen Teil angenommen. Eigentlich sind Sie aber Zürcherin. Wo ist es denn schöner, in Zürich oder in Basel?
In Basel am Hafen.
Ist es am schönsten?
Also mir gefällt es dort wirklich, ja. Ich habe es noch mal überlegt, was Sie mich mal schon im Vorfeld gefragt haben, wo gefällt es mir wirklich am besten, ja. Es ist die Heise. Also ich fühle mich zuhause, ich bin Schweizerin. Das habe ich gemerkt, als ich grenzüberschreitend zusammengearbeitet habe mit deutschem und französischem Partner. Ich bin in der Schweiz zuhause. Aber die Faszination vom Hafen finde ich gewaltig. Das Tor zur Welt und zum Meer. Die Öffnung, die Offenheit, die dunkelt mich gerade in meiner Aufgabe, in unserer Aufgabe, die braucht es immer wieder.
Wie sind Sie denn selber aufgewachsen? Also wie haben Sie gewohnt, wo Sie Kind sind in Zürich?
Ich bin in Affolter, also Zürich Affolter, aufgewachsen und dort in einer Genossenschaftssiedlung. Also es war eine Genossenschaftssiedlung, die so Mittelstand eigentlich angepeilt hat. In einer Siedlung, wo wir dort eingezügelt sind, noch nicht fertig gebaut ist, die immer wieder gewachsen ist. Wo extrem viel freien Grünraum hatte. Am Anfang Baustellen hast du spielen. Das war toll. Du hast gesehen, was wachsen tut. Der Freiraum war so gross, dass man auch sich in der Siedlung bewegen konnte. Also ich habe mich dort überhaupt nicht eingegangen gefühlt. Ich kann auch nicht in meinem Gärtchen eigentlich spielen und hast nicht können dann mit den Nachbarn spielen, sondern das ist einfach draußen passiert.
Hat denn die Privatsozialisierung jetzt von Ihnen, von der Maria Letzi, heute auch noch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Sie den öffentlichen Raum sehen, wie Sie die Schweiz auch sehen und wie Sie dann schlussendlich auch quasi mitentwickeln?
Ich werde sicher mitschwingen, wenn ich Raumplanung mache. Hat einen Grund, dass ich eigentlich gesehen, es gibt noch andere erwünschbare Formen, von, wie wir zusammenleben. Wir sehen aber auch, dass es enorm wichtig ist, Freiräume zu haben, also Grünräume für Kinder, aber auch für die anderen. Und ja, ich denke mir, soll ich sagen, es ist wichtig, die eigene Herkunft nicht zu verleugnen. Also das denke ich mir jetzt, man kann es jetzt auf meine eigene Wohnsituation, was ich durchlebt habe, aber ich denke mir, das ist in einer Gemeinde genauso. Man nimmt es mit in die Zukunft. Es geht eigentlich darum, sie weiterzuentwickeln.
Von Zürich Affalter sind Sie ja dann in die Stadt Zürich gezogen. Sie haben dort Geografie studiert, Sie haben an der Uni Zürich gearbeitet, dann auch an der ETH. Was hat Sie denn als junge Frau an dem Thema Geografie interessiert?
Was mich fasziniert hat, ist eigentlich, sind am Anfang gar nicht unbedingt die Stadtthemen gewesen. Sind Fragen gewesen, dann hat Diplomarbeit zum Beispiel, habe ich über das Berggebiet geschrieben. Das ist mir letztes wieder mal in die Finger geraten. Und zwar hat mich die Frage eigentlich sehr stark beschäftigt. Im Bündnerland war gerade so eine Phase, Ende 80er Jahre, wo es darum ging, Wasser, also hat gewisse Gemeinden, die enorm profitieren von Wasserkraftzinsen und Einnahmen. Und gerade Nachbargemeinden nebendran, die sind am Verlumpen. Und die Frage war, wie tut sich das Tal entwickeln? Die einen sind wahnsinnig reich, die anderen sind arm, aber eigentlich zusammen müssen sie vielleicht eine Schule betreiben oder ein Spital oder irgend so etwas. Oder sollen wir jetzt noch weiter einfach auch Wasserkraft ausbauen? Also diese Fragestellungen waren eigentlich im Vordergrund gewesen. Und das ist also eigentlich so der Zusammenhang zwischen, wie verändert sich die Landschaft, wie tun wir sie nutzen bis zu einem gewissen Grad. Aber eigentlich war es, wie die Gemeinden miteinander zusammenarbeiten. Also dieser Teil hat mich immer fasziniert.
Und haben Sie denn dort auch schon so ein bisschen die grossen Visionen gehabt? So müsste die Stadt, so müsste eine Region, so müsste unser Land aussehen. Also haben Sie sich schon dort mit solchen Fragen beschäftigt, wie Sie es jetzt heute hauptsächlich machen?
Ja, aber weniger, dass ich bin nicht die Architektin, die Zeichnung macht. Und das ist der grosse Entwurf. Und so sieht die Schweiz in Zukunft aus. Und alle haben bitte das toll zu finden und dem zu folgen. Sondern was mich eher vielleicht prägt, ist quasi, dass man muss etwas unternehmen muss. Wenn man nichts tut, passiert nichts. Und das schadet allenfalls in Zukunft. Und das Zweite ist, dass man mit anderen zusammen das eigentlich muss machen, auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Dass man, weil man auf den Nachbarn angewiesen ist, täglich das als ganz wichtiges Prinzip eigentlich mitnehmen. Und so arbeite ich jetzt auch.
Sie haben gerade nochmal gesagt, wie sieht die Schweiz in Zukunft aus? Über das haben wir eigentlich in der letzten knappen Stunde vor allem geredet. Wir sind nämlich schon fast am Ende von unserer Stunde, Maria Letzi. Zum Schluss von Ihnen noch ganz kurz. Wo wohnen wir denn in 50 Jahren?
Wir werden in 50 Jahren in Gebäuden wohnen, wo ich hoffentlich gute handwerkliche Bauweise habe, wo energieeffizient sind, wo die Gebäude stehen, gehe ich davon aus, dass es in Agglomerationen hauptsächlich.
Also noch mehr Leute im Mittelland und noch weniger Leute in den Alpen.
Ja, also wobei, man muss dort aufpassen. Wir haben nicht gross, also es gibt innerhalb der Alpen Verschiebungen. Wir haben nicht die grossen Entleerungen. Das ist ein Mythos. Das ist einfach nicht so. Unser Alpenraum hat durchaus auch Städte. Und ich denke mir, bei beiden, ob es im Mittelalter, Agglomerationen, im Alpenbogen oder im ländlichen Raum geht, wird darum gehen, dass das, was eigentlich uns auszeichnet, auf was wir stolz sind, dass wir das behalten können. Das ist eigentlich die grosse Aufgabe, die wir haben.
Und noch eine letzte Frage. Wie wohnen wir in 50 Jahren? Wohnen wir auf mehr Boden oder auf weniger?
Realistischerweise gehe ich davon aus, dass wir ein bisschen mehr Boden werden beanspruchen für die Wohnungen wie bisher. Ich bin sehr gespannt, wie die Anordnung wird sein. Also ob die nebeneinander oder verschachtelt ineinander ist.
Oder in die Höhe.
Oder in die Höhe ist. Wie gesagt, Das ist nur der eine Aspekt, der mich beschäftigt ist. Aber es geht darum, dass das, was dazwischen, zwischen den Gebäuden ist, sei es ein Platz oder in den Siedlungen Grünflächen, Wohnflächen, den muss man genauso gestalten. Man hat immer das Gefühl, man müsse nur das Haus gestalten und dann sage alles, käme es schon gut.
Ihre letzte Musikwunsch, das ist Musik vom Land. Hanneli-Musik mit dem Remüser, Walzer und Hopser. Wann hört denn Maria Letzi Volksmusik?
Ich höre dann Volksmusik. Es ist Volkstanzmusik. Wenn ich auch Lust habe auf ursprüngliche Musik aus der Schweiz, die läufig ist.
Das war der Fokus mit Maria Letzi, Direktorin vom Bundesamt für Raumentwicklung. Weiter einen schönen Abend wünscht Dominik Thieler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.